Hallo zusammen, hier ist Peace Genau 3, Nummer 21 und an den Mikrofonen sind wie immer meine Wenigkeit Thomas Kahle und am anderen Ende der Leitung ist
Petra Schwer. Hallo Thomas.
Hallo Petra. Petra ist zugeschaltet heute mal wieder aus großer Entfernung in Oberwolfach.
Ja,
Lässt sie sich gut gehen und hat ein Thema.
Ich habe ein Thema mitgebracht heute und zwar ist es was Inhaltliches, genau, und ich möchte mit einem lockeren Einstieg anfangen. Hättest du gerne was, eine Quizfrage oder was über Kinder als Einstieg?
Dann nehme ich erst das über Kinder und danach mache ich das Quiz.
Okay, erst was über Kinder. Kinder ist auch Corona. Nicht, dass die Kinder Corona hätten, aber du erinnerst dich, als die Maskenpflicht eingeführt wurde.
Ja.
Und man irgendwie ab irgendeinem bestimmten Datum, ich weiß nicht mehr, wann es war, nur noch mit Maske in Läden gehen durfte,
ja,
um Sachen einzukaufen.
Ja, erinnerst
mein Sohn, mhm. Erinnerst du dich, das ist nicht so lange her, auch wenn es sich irgendwie anfühlt wie letztes Jahr. Mein Sohn hat sich dann die Frage gestellt, was macht man, wenn man verpasst, rechtzeitig eine Maske zu kaufen, bevor diese Regelung in Kraft tritt, dass man nur noch mit Maske in den Laden gehen darf. Also wie kommt man aus diesem Dilemma raus, die erste Maske mit Maske zu kaufen?
Vielleicht hat irgendwer eine Maske, der dann für einen eine kaufen kann oder der Verkäufer winkt. Naja gut, mir fallen jetzt lauter praktische Probleme ein, aber das ist ja natürlich ich sehe, dass da ein mathematischer Kern dahinter steht.
Genau, also es gibt natürlich viele praktische Lösungen. Ne? Man leiht sich eine vom Nachbarn oder winkt dem Verkäufer, der bringt eine raus oder irgendwie so. Die mathematische Frage, die dahinter steckt, ist im Prinzip eine paradoxe Situation, die in sich, ohne auf eine Metaebene zu gehen oder eben eine praktische Lösung zu finden, die das aushebelt, erstmal komplett widersprüchlich ist. Und genau darüber will ich heute auch reden, über Paradox, Begriff des Paradoxen.
Ja.
Magst du die Quizfrage auch noch hören?
Ja, klar. Ich liebe Quiz.
Du liebst Quiz, sehr gut. Wer wird Millionär ist ja ein Begriff, ne? Also du kriegst so eine Frage gestellt, die hat vier Antwortmöglichkeiten. Und da habe ich auf Twitter vor einer Weile mal so ein Bild gesehen, wo ein so eine Wer wird Millionär Screenshot quasi von so einem Fernsehding gefaked war. Einer abgebildet und unten eingeblendet eben die Frage mit den vier Antwortmöglichkeiten, die folgendermaßen lautet: Wenn Sie eine dieser vier Antworten zufällig wählen würden, welche wäre richtig? Ja, also muss zwischen A, B, C, D zufällig wählen. Welche ist richtig? A, 25%, B, 0%, C, 25% oder D, 50%?
Also die Frage ist, mit welcher Wahrscheinlichkeit liege ich richtig? Ich wähle zufällig eine aus.
Genau.
Mit welcher Wahrscheinlichkeit liege ich richtig? Und dann waren diese Prozentzahlen irgendwie, was?
Es gab zweimal 25.
Es gab zweimal 25. Ja, das ist ja noch lustiger.
Und einmal 0 und einmal 50.
Das kann man doch, das kann man bestimmt ausrechnen. Das ist bestimmt eine Wahrscheinlichkeitstheorie-Übungsaufgabe, die man irgendwie ausrechnen kann. Und dann sitzt man da auf dem Stuhl und dann kann man es natürlich nicht, weil man dafür eine Tafel braucht. Das kann ich jetzt nicht ausrechnen, Peter. Wie lange ich das brauchen würde, um das jetzt zu kriegen.
Unsere Hörer. Ja. Du könntest, wir müssen jetzt einen Zettel rausholen und das tatsächlich mal ausxen.
Also ich weiß, dass sowas schwierig ist, weil da gab es ja auch dieses Ziegenproblem und so Geschichten. Da kann man ja sich leicht verrechnen mit bedingten Wahrscheinlichkeiten und so Zeug.
Ja, erklär mal das Ziegenproblem. Das ist einer der Paradoxa, die ich hier auf meiner Beispielliste stehen habe.
Also das Ziegenproblem, wie hieß diese Show noch in Deutschland? Also in England gibt es da irgendwie eine Ziege, wenn man verloren hat. In Deutschland war das aber irgendwie anders.
Da gab es den Zonk, oder?
Zonk, genau. Zonk wie Ziege. Und also es gibt irgendwie drei Tore und hinter einem ist der Hauptpreis, was weiß ich, ein Lastenfahrrad oder so. Und der hinter zweien ist so eine Ziege. Und dann hat man verloren. Man muss sich für eins entscheiden. Also du entscheidest dich für eins und dann macht der Moderator eins von denen, die du nicht genommen hast, auf und zeigt dir da einen Zonk.
Mhm.
Und jetzt fragt er dich, willst du jetzt nochmal deine Meinung ändern?
Genau, ob man sich nochmal umentscheidet für die andere.
Und die Frage ist sozusagen, sollst du dich jetzt nochmal umentscheiden oder nicht? Und die richtige Lösung ist, du solltest dich nochmal umentscheiden, weil du dann deine Gewinnchance von ein Drittel auf zwei Drittel erhöhst. Und jetzt kriegen wir bestimmt Leserbriefe, dass das Quatsch ist, aber ich bin mir sicher, dass es stimmt.
Genau, das wird ab und an mal in irgendwelchen Zeitungen auch gedruckt und da gibt es immer kilometerlange Leserbriefe.
Genau, also es ist, das ist keine Meinung, sondern das ist ein Fakt.
Genau, das ist ein Satz.
Mit bedingten Wahrscheinlichkeiten.
Wahrscheinlich,
bedingten Wahrscheinlichkeiten. Also bedingt dadurch, dass ich schon eins gesehen habe, ist meine, das liegt daran, gab es eine kurze Erklärung, woran das liegt. Das liegt daran, dass der mir Informationen gibt. Nachdem ich eins gewählt habe, macht er ja eins auf und der muss wissen, wo die Zongs sind, weil damit er nicht das Lastenfahrrad aufmacht. Und damit gibt er mir quasi neue Informationen. Und die Information ist viel stärker über das, also weil ich über das Tor, was ich nicht erst gewählt habe, jetzt weiß, dass es in seiner Auswahl war. Deswegen habe ich da jetzt eine viel größere Chance, dass das Auto da drunter ist.
Genau, das ist relativ schwierig, das so in Worten in 2 Minuten im Podcast zu erklären. Es gibt einen Trick, wie man sich das so ein bisschen intuitiv leichter zugänglich machen kann, dieses Phänomen. Nämlich, wenn man nicht 3 Tore nimmt, sondern 100.
Ja.
Und dann, man wählt 1 aus und der Showmaster deckt dann 98 andere auf, in denen Ziegen sind.
Ja, dann klingt es total plausibel, ja, dass man...
Genau, dann sollte man wechseln, weil warum hat er gerade dieses eine nicht ausgewählt? Weil da eben mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit dann halt doch das Lastenfahrrad dahinter war.
Ja, stimmt.
Ja, also dann klingt es viel plausibler und ist so ein bisschen der Intuition zuträglich.
Auch schöne Beweistechnik hat man immer wieder sozusagen, indem man irgendwas in den Grenzwert bildet, wird einem irgendwas klar. Hm? Ja, gut.
Genau, das ist ein so ein Phänomen. Dieses Paradox, also es läuft tatsächlich auch als Ziegenparadox, wird deshalb sozusagen als Paradox geführt, weil das eben aufzeigt, wie die menschliche Intuition da den rechnerischen Wahrheiten, sage ich mal, der bedingten Wahrscheinlichkeit widerspricht. Mhm. Das ist sozusagen sehr nah an dem Wortstamm von dem Paradox, was einfach gegen die Meinung oder gegen das Verständnis einfach bedeutet, so vom Ursprung. Ist jetzt kein Paradox in dem Sinne, dass es eine unauflösbare logischer Zirkelschluss in irgendeiner Form ist, ja, weil da steckt einfach eine, ist zwar verwirrend und verblüffend, aber da steckt halt ein mathematischer Satz dahinter, warum das trotzdem richtig ist. Hm.
Viele von diesen Paradoxien, sogenannten Paradoxien aus der Wahrscheinlichkeitstheorie sind aber irgendwie von dieser Art. Hast du das Simpsons-Paradox auch auf deiner Liste?
Ja, ich weiß nicht mehr, was es war. Es ist mir begegnet. Es heißt Simpson-Paradox.
Genau.
Ich wollte es erst draufschreiben, weil es Simpsons-Paradox heißt, aber dann habe ich festgestellt, dass es da ein S fehlt am Schluss, dann habe ich es wieder runtergelöscht.
Ja, das ist,
weißt du noch, worum es da geht?
Ja, genau, also das ist wirklich ein, also die Harvard-Universität, glaube ich, oder irgendeine amerikanische Universität ist halt verklagt worden dafür, dass sie systematisch, ja, jetzt weiß ich nicht, entweder People of Color oder Frauen benachteiligen, indem sie die Annahmequoten in den verschiedenen Fächern betrachtet. Und das Paradoxon ist jetzt, dass wenn diese Gesamtgesellschaft von den Leuten, die sich auf die Studienplätze bewerben, sich sehr unterschiedlich verteilt auf die verschiedenen Fachrichtungen, kann es halt sein, dass in jeder einzelnen Fachrichtung die Frauen eine niedrigere Annahmequote haben als die Männer und insgesamt die Frauen trotzdem eine höhere Annahmequote haben.
Mhm, und das ist das
Paradoxon, genau. Und das kann halt einfach passieren. Das ist auch so eine Rechnung mit marginalen und bedingten Wahrscheinlichkeiten.
Das greift auch bei Wahlen, ne? Wenn Parteien entsprechende Mehrheiten oder Prozente
beschließen,
in welchen Wahlkreisen. Genau, aber das ist ein ganz eigenes. Also ja, es gibt aber ja auch so Wahlparadoxien.
Es erscheint ein Paradox, aber es ist sozusagen, wenn man es alles durchgerechnet hat, es kann erklärt werden. Also das ist jetzt nicht vergleichbar mit diesem Barbier-Paradoxon oder wie das heißt, mit dem Schiffs.
Ja, genau, da kommen wir gleich dazu. Es gibt noch mehr so welche, die in die Kategorie von dem Ziegenproblem fallen, auch so geometrische Paradoxa. Also vielleicht kann man das einmal so grundsätzlich feststellen. Also es gibt eben diese 2 Sorten von Paradoxien. Einmal welche, die tatsächlich erstmal ein logisches Problem darstellen und welche, die einfach sozusagen verblüffende Phänomene sind, die deshalb eben paradox erscheinen. Da gibt es auch so geometrische Phänomene wie dieses Dreieck, was dreidimensional aus 3 paarweise senkrecht stehenden Balken gebaut zu sein scheint. Kennst du das?
Das ist so ein Escherbild, so eine Art verwirrendes.
Genau, das heißt Penrose-Dreieck, wird in der Kunst auch Tribar genannt. Das ist im Prinzip so ähnlich von der Struktur wie diese Escher-Treppe. Diese
Ach, und die, die Ecken, an den Ecken treffen, die sich so, sie sieht so dreidimensional aus, aber das kann es nicht geben, weil das sozusagen immer, ja, ich
genau, hab's vor Augen. Genau, das sieht aus wie so ein Dreieck, was gebaut ist aus drei dicken Balken, die im Querschnitt sozusagen Quadrate sind, ja, und die an den Ecken immer senkrecht aufeinandertreffen. Mhm. Und das kann es aber, also das kann es einfach nicht geben, ja, kann man nicht bauen. Das aber sozusagen so 3D gezeichnet ist oder eben als, es gibt es auch als Skulptur, so gebaut ist, dass wenn man die aus einer bestimmten Richtung fotografiert, dass sie dann eben diesen Eindruck erweckt. Ich verlinke ein Foto in den Shownotes, dann kann man sich das mal angucken.
Ja, visuelle Sachen sind schwierig, da wir jetzt hier ein Audioformat machen. Es gibt auch so einen japanischen Künstler, ich weiß nicht, ob du den nochmal gesehen hast, der macht so Videos, wo so physikalisch paradoxe Sachen passieren, augenscheinlich. Also so ein Ball rollt ganz langsam eine Ebene hoch und wird dabei immer schneller. Und dann dreht sich die Kamera, das ist auf so einer Drehbahn, und dann siehst du halt, dass es wirklich nur aus dieser einen Perspektive irgendwie diesen Effekt erzeugt hat und warum. Vielleicht finde ich den auch noch raus, wie der heißt, und kann das dann auch noch verlinken. Aber das sind visuelle Sachen. Lass uns auf irgendwas kommen, was wir besser erklären können.
Es gibt tatsächlich auch so ein paradoxes Tonphänomen. Kennst du das? Diese Pitch Circularity?
Oh, kannst du das jetzt einspielen oder so?
Müssen wir auch verlinken. Nee, habe ich nicht vorbereitet zum Einspielen. Wäre aber eine gute Idee gewesen. Also es ist tatsächlich so, da klingt ein Ton und das hört sich so an, als würde der immer und immer höher werden.
Aha.
Das kann natürlich nicht sein, ja, weil, also irgendwann würde man den einfach nicht mehr hören, weil das menschliche Gehör relativ schnell einfach an seine Grenzen kommt. Und das ist eben so gemacht, dass diese Obertonschwingungen, die immer mitklingen mit Tönen, eben diesen Eindruck erwecken, dass das in so einer Spirale immer hochgeht, aber in Wahrheit sozusagen ist es ein Kreis, der sich halt wieder schließt und nur durch diese Obertonmitschwingungen den Anschein erweckt, dass der Ton einfach immer wieder höher wird. Aber es ist total verwirrend, es sich anzuhören. Also ja, man traut seinen eigenen Ohren tatsächlich nicht.
Ja, schön. Wer hat sich das ausgedacht? Das gefällt mir.
Das weiß ich nicht. Müssen wir mal nachgucken. Aber ja, das verlinken wir auch. Genau, vielleicht kommen wir jetzt zu den richtigen Paradoxen. Du hast ja eins schon erwähnt.
Das Barbierparadoxon. Also der Schiffsbarbier rasiert alle, die sich nicht selbst rasieren. Frage, rasiert er sich selbst? Und Antwort, ja, weil er rasiert sich ja nicht selbst und dann rasiert er alle, die sich nicht selbst rasieren. Also nein.
Ja, genau.
Und das ist ja eine Implementation von dem Russellschen Paradoxon der Menge aller Mengen, die sich selbst nicht enthalten. Das war jetzt ganz schön schnell für einen Podcast, aber die Leute, die meine lineare Algebra 1 Vorlesung gehört haben, denen ist das schon mal begegnet.
Und auch die Blitzerklärung, genau. Ja, alle, die nächstes Semester in meiner linearen Algebra sitzen, wir machen das auch. Können sich schon mal drauf freuen. Das sind wahrscheinlich nicht viele von den Zuhörern hier. Für alle, die jetzt weder deine noch meine lineare Algebra hören. Also die Menge ist natürlich so ein mathematischer Begriff, den man irgendwie braucht, um bestimmte Objekte, die sich Eigenschaften teilen, mal einzusammeln. Und dann ist eben die Frage, oder war die Frage in der Mengentheorie, kann man eben eine Menge bilden, die alle Mengen enthält, die sich nicht selbst als Element enthalten.
Und wenn oder man das. Die Menge aller Mengen, ja.
Genau, die Menge aller Mengen, das ist auch so eine Frage, ob das überhaupt geht. Aber bleiben wir mal bei diesem Barbierphänomen. Also kann jemand sagen, ich rasiere alle die, die sich nicht selbst rasieren? Ja, das kann er natürlich sagen, aber dann läuft er in so einen semantischen Zirkelschluss. Ja, also für die Menge aller Mengen, die sich nicht selbst als Element enthalten, stellt man sich halt am Ende die Frage, ob das überhaupt sinnvoll ist, sozusagen enthalten sein, auf dem gleichen Level zu diskutieren, wie man die Mengen betrachtet. Und das ist im Endeffekt auch das, was als theoretische Lösung nachher daraus entwickelt wurde. Ne? Also dieses Paradoxon ist unglaublich alt. 1900 hat Russell das, glaube ich, formuliert. Und dann wurde dadurch aber eine ganz neue Theorie angestoßen. Also wie geht man damit korrekt formal um und wie baut man da eben Lösungen außenrum? Das ist ja mit vielen so Paradoxa passiert. Ne? Also dass die erstmal sind die aufgetaucht und dann wurde dadurch halt neue Theorie entwickelt.
Also ich schreibe das immer so, erkläre das manchmal gern so, wenn man die mathematische Schreibweise kennt, gibt es ja die Mengenschreibweise. Macht man so eine geschweifte Klammer. Und dann schreibt man alle reellen Zahlen A in R, dann schreibt man einen Strich und schreibt man, welche Bedingungen die erfüllen sollen. So wählt man die Teilmenge aus den reellen Zahlen aus. Und hier will man sozusagen das machen, alle Mengen, die irgendeine Bedingung erfüllen. Aber man, was man dann sozusagen falsch macht, also wenn man das Paradoxon einfach jetzt auf Wikipedia sieht, dann steht da M, Menge, so dass M ist nicht in sich selbst enthalten. Und das geht halt nicht, weil M in Menge.
Muss also, irgendwo herkommen.
Genau. Ja. Es ist sozusagen, dass diese Schreibweise ist halt eine Auswahl von einer Teilmenge aus einer größeren Menge. Und dazu muss es erstmal die Menge aller Mengen geben und die haben wir nicht. Da brauchen wir so irgendeine höhere Stufe erfinden, wie das Universum aller Mengen oder die Kategorie, nee, Kategorie darf ich nicht sagen, die Klasse aller Mengen.
Klasse
nimmt man immer gerne, ja, genau. Ja. Die Klasse aller Mengen und dann ist die Semantik von diesem Inklusionsoperator wieder ganz anders, weil man dann ja nicht diese Zermelo-Fränkel-Sachen hernehmen kann. Naja, das war jetzt.
Genau, also man kann da relativ tief in die Axiomatik der Mengentheorie einsteigen. Also grob gesagt gibt es Stufenunterschiede, die man nicht vermischen darf. Ja? Und so Quantoren, sowas wie alle Sachen, die irgendwas erfüllen, die leben auf anderen logischen Stufen als die Objekte, auf die man das nachher anwendet. Und diese Widersprüche entstehen eben dadurch, dass man diese getrennten Typen, oder wie heißt das korrekt in der Typentheorie, dass man die eben vermischt und die Stufen und die Hierarchie dieser Dinge nicht sauber voneinander trennt. Okay, das war jetzt sehr vage.
Aber das ist doch wieder so typische Mathe-Lösung, ja, so, das ist ein paar, ja, dann machen wir es halt nicht. Da sagen wir halt einfach, das gibt's nicht. Oder ist doch wieder so eine Kaninchen aus dem Hut ziehen, Kaninchen wieder in den Hut stecken, weg ist es.
Ja, ist wie mit Lösung. Den Löwen, den man in der Wüste einfängt, ne, und dann einen Zaun um sich selber baut und
ich sagt, ich außen.
Definiere, ich bin außen, genau.
Aber ich unterstütze das. Also ich finde, das ist eigentlich das Schöne an der Mathematik. Wir brauchen uns ja nicht an irgendwelchen, an der Realität orientieren. Also in der Physik, da haben die, oder Biologie, da haben immer das Problem, wir haben irgendwelche Theorie, dann messen sie nach und es stimmt halt nicht. Und das ist,
ja, oder man kann es nicht nachmessen, ob es stimmt. Ne?
Genau. Das ist ein Trick, den die entdeckt haben. Die Physiker haben den Trick entdeckt, dass sie einfach Theorien machen über Sachen, die man nicht messen kann. Und das nennt
sie dann String-Theorie. Da hatten wir es heute beim Mittagessen drüber, dass sie dann widersprechende Theorien haben. Ja, also Theorie 1 und Theorie 2 gehen halt nicht gleichzeitig. Und man kann es aber nicht rausfinden, weil es jenseits aller messbarer Dinge ist, der Unterschied. Ist irgendwie auch ganz charmant.
Ah, die haben von der Mathematik gelernt. Von der Mathematik lernen heißt siegen lernen.
Naja, das Schöne in der Mathematik ist eben, dass man sozusagen neue mathematische Konstrukte oder Theorien bauen kann, die diese Paradoxa halt auflösen. Ja? Das ist unser Vorteil der Logik sozusagen. Genau. Es gibt ja auch noch so ein schönes, ist auch kein echtes, aber kein echtes im Sinne von kein echter Zirkelschluss oder kein Widerspruch, der durch irgendeine Selbstreferenzialität entsteht, sondern eins, was der Intuition widerspricht, das mag ich nämlich total gerne, ist das Banach-Tarski-Paradox.
Ah, das mag ich auch. Hatten wir das schon mal, ja, im Podcast?
Weiß ich nicht. Ja. Bestimmt, ich mag das so gerne. Man nimmt sich eine Kugel her, die mindestens Dimension 3 hat. Und dann kann man die so in endlich viele Teile zerlegen, dass man aus diesen Teilen zwei Kugeln bauen kann, die jeweils das gleiche Volumen haben wie die Kugel, mit der man angefangen hat.
Fünf Teile reichen, glaube ich, hat mal jemand gezeigt. Echt?
Ja, die sind nur sehr kompliziert, ne?
Ja,
also was das eigentlich aufzeigt, ist, dass der Volumenbegriff höchst kompliziert ist. So.
Ja, und das hat ja auch mit dem Auswahlaxiom zu tun. Also das ist dieses Banach-Tarski-Paradoxon hat man eben nur, wenn man das Auswahlaxiom zur Mengenlehre hinzunimmt. Und wird auch immer wieder gern angeführt als Argument gegen das Auswahlaxiom, weil Leute das nicht wollen. Aber
weil das total
aber jeder Vektorraum hat eine Basis, das ist ja wohl auch offensichtlich.
Und, das sagst du in deinem Reichtum.
Ja, genau. Und das geht halt auch nur mit dem genau. Auswahlaxiom.
Ja. Man kann das mit Schulmathe herleiten. Ich habe da eine nette Quelle gefunden im Internet. Ja, die werde ich auch mal verlinken. Ich genau.
Das also nie hergeleitet.
Ich auch nicht, aber ich fand es sehr erfreulich, dass jemand sich die Mühe gemacht hat, das mit elementaren Methoden zu erklären, wie das Banach-Tarski-Paradox zustande kommt. Also wer da Lust hat, sich das mal anzugucken, das können wir auch weitergeben. Genau. Ja, irgendwelche anderen Paradoxa, die uns noch einfallen. Es gibt ja ganz berühmte, ne? Ein lustiges, das ist aber eher so ein Gedankenspiel, sind diese Überlegungen, die man immer mit Zeitreisen anstellt, ne?
Ja.
Also irgendwie, ja.
Da gibt es ja im Per Anhalter durch die Galaxis diese Stelle, wo die haben mal so ein Buch, wie ist das, so eine Grammatik. da gibt es irgendwie so einen Sprachratgeber in Per Anhalter durch die Galaxis, wie die richtige Grammatik ist. Das Schwierigste an einem Zeitreisen ist die Grammatik, eben welche Zeitform du verwenden musst, wenn du in deiner Zeit zurückreist und dabei aus Versehen verhinderst, dass deine Eltern sich treffen, dadurch nicht geboren wirst und dann passiert irgendwas. Und das war so kompliziert, also das Buch hat über 1000 Seiten und das hat aber keiner verstanden oder gelesen, deswegen haben sie, um Druckkosten zu sparen, in den späteren Ausgaben ab Seite 38 alle Seiten auch leer gelassen. Das ist meine Anekdote zum Thema Zeitreisen. Okay. Ja, gibt es viele coole Filme, zum Beispiel Zurück in die Zukunft.
Ja, genau. Ja. Man da gibt es ja sozusagen so die Lösung, dass man immer sagt, naja, die Historie wird irgendeinen Dreh finden, um sozusagen den Fehler, den man einbaut in der Vergangenheit, dadurch, dass man
ja, aber sonst wäre man ja nicht da. Also es gibt sozusagen so einen höheren Standpunkt, von dem das aus alles wieder konsistent ist, den man nur nicht sieht, weil man innen drin ist.
Weil man es nicht überblickt, ne? Ja. Das ist ganz lustig. Also da gibt es jetzt irgendeinen Physiker, der behauptet hat, dass er da neue Mathematik entwickelt, mit dem er das Zeitreisen widerspruchsfrei machen kann. Kann man sich mal angucken.
Ich meine, es gibt ja viele Sachen, die nicht relevant sind in der Mathematik, aber ich würde, das ist noch ganz oben da, glaube ich. Also so
Zeitreisen?
Ja, sich damit zu beschäftigen,
ist für Mathematiker nicht relevant, würde ich sagen.
Ja, es ist, ne, habe ich jetzt nicht so den Drive dazu.
Hast du nicht gesagt?
Die Grammatik, interessiert. Ich weiß so gar nicht, welche Fragen sich da stellen, aber.
Hättest du Corona verhindern können?
Ach so, so Policy-Fragen. Also wenn man jetzt Zeit, also angenommen, es gibt eine Zeitreisemaschine und könnte man das irgendwie so machen. Aber alles hängt ja mit allem zusammen. Also ich denke, es gibt ja keine isolierten Eingriffe, die man irgendwie einmal machen kann und dann
ich finde das auch zu kompliziert irgendwie.
Also ist das nicht müßig? Also wenn die Theorie damit anfängt, angenommen, es gibt eine Zeitreisemaschine, dann können wir doch an der Stelle aufhören, oder? Oder hat er die auch erfunden?
Ja, nee. Aber Mathematik ist doch auch irgendwie so, oder? Angenommen, wir haben
angenommen, es gibt die Menge aller Mengen. Stimmt, ja. Eigentlich ein gutes Argument. Warum? Aber dann ist ja auch sozusagen, man beschäftigt sich mit allem Möglichen, man wählt aber dann das Interessante aus, ja?
Ja, würde ich auch so sehen.
Und das
ist auch ein lustiges Gedankenspiel halt, ne?
Auswahl der interessanten Sachen ganz vorne dabei. Da, ich finde, können wir Noetherische Ringe, haben wir auch noch nicht alles verstanden, da können wir noch da weitermachen.
Vorher. Ja, genau. Coxeter-Gruppen, irgendwie genau. Sowas. Gibt es schöne mathematische Objekte, die mir näher sind, als mir jetzt Gedanken über das Zeitreisen zu machen. Aber es sind lustige, also wenn man mal irgendwie abends auf irgendeiner Party, falls man mal wieder Partys feiern darf, einem die Gesprächsthemen
auf einer Zoom-Party.
Wie heißt das, dieses Meeting Town oder wie heißt das? Es gibt doch so eine virtuelle Bar jetzt, so eine Plattform, wo man diese Smalltalk-Runden bei Stehpartys virtuell sozusagen modelliert.
Habe ich Meeting noch nicht Town oder besucht, sowas? So ein Event. Ich habe doch mal Second Life, so eine
Was ist das denn?
Na, so ein Computerspiel, wo du halt so eine in so einer anderen, nochmal in einer zweiten Welt bist. Ich weiß es auch nicht. Also was immer, und was immer so weiterläuft. Und es läuft auch weiter, wenn du irgendwie, weiß gar nicht mal, wie die Lösung da war, oder ob es das noch gibt.
Wenn du nicht
aber
da bist, warst du verreist? Oder,
du kannst irgendwie nur und musst dann in dein Haus gehen und ist dein Haus zugeschlossen und du bist irgendwie da drin in der Welt. Oder ich weiß nicht, ich habe das nie gespielt, aber das
der Schreck.
Es hieß Second Life, ich weiß es noch. Das ist so ein bisschen wie, weil ich meine, gibt es da gutes Bier in dieser? Ja. Bier, bring your own beverage.
Bring your own, ja, genau. Mhm. Also ja, wenn du dir Gutes mitbringst, genau.
Ich glaube,
da ist immer ein lustiges Gedankenexperiment, ne?
Sozialen Paradoxien, zum Beispiel, fällt uns da irgendwas ein, was einem jedes Jahr wieder komisch vorkommt an der Uni und sich trotzdem nie ändert?
Das ist im August, ist nichts an der Uni, aber dass es im August schon Lebkuchen gibt.
Ich finde, das ist gar nicht so paradox. Das kann man eigentlich, zum Beispiel, wenn du jetzt wirtschaftstheoretisch hast, halt ein Produkt, also saisonale Produkte müssen sich immer in die Ränder ihrer Saison ausdehnen, damit sie länger verkauft werden können und mehr. Das ist eigentlich total logisch aus kapitalistischer Sicht.
Ja, okay.
Aber es erscheint paradox. Weil man denkt, niemand kauft das.
Man denkt immer, wer kauft im August Lebkuchen? Aber ja, ich kenne Leute, die
vielleicht
das
ist es auch gar nicht.
Die sind ja auch lecker, das ist ja gar nicht der Punkt. Ne?
Es kann ja noch eine höhere Ebene geben. Vielleicht muss die gar keiner kaufen. Die müssen nur dastehen, damit die Leute jetzt schon mal wieder dran erinnert werden. Und dann, weißt du, wenn die nicht dastehen würden, würden die Leute erst im Dezember kaufen. Wenn die aber im August schon dastehen, fangen die Leute im November schon an, die zu kaufen. Und so, ist es so ein psychologischer Effekt. Keine Ahnung, ist jetzt einfach ins Blaue spekuliert.
Na, oder die gäbe es einfach, na ja, gut, wenn es das ganze Jahr gäbe, dann wäre das Besondere weg. Ne? Das geht natürlich auch nicht.
Ja, dann verliert seine Identität als saisonales Produkt.
Ja. Na, es gibt noch so rhetorische Paradoxa. Das ist noch so ein Phänomen, was wir noch gar nicht angesprochen haben. Und so metaphysische Paradoxa. Also metaphysische, da gehört zum einen das Zeitreisen dazu, zum anderen aber auch so Unendlichkeit versus Endlichkeit von Raum und Zeit. Ja, also wenn das Universum einen Anfang hatte, was war dann davor? Wenn es keinen Anfang hatte, wie ist das überhaupt möglich, dass es, oder was bedeutet das, dass es schon immer existiert? In den Religionen gibt es ja auch immer so Fragen, die dann auch Widersprüche erzeugen. Es gibt aber auch so rhetorische Paradoxa, die einfach als Stilmittel eingesetzt werden, wie zum Beispiel so Aussprüche wie weniger ist mehr.
Aber wo du gerade Universum ist unendlich oder sowas sagst, das ist eine Kindheitserinnerung von mir. Das war so eine mathematische Erkenntnis, dass das Universum ist endlich, nicht unvereinbar ist, man kann immer weiter in eine Richtung fliegen. Also das muss trotzdem keine, es kann endlich sein und muss trotzdem keine Grenze haben, wenn es irgendwie eine andere Topologie hat. Zum Beispiel, wenn das Universum wie so eine Sphäre ist, die Oberfläche von einer dreidimensionalen Sphäre, dann kannst du halt immer in die eine Richtung fliegen und triffst trotzdem nie einen Rand und trotzdem ist es ein endliches Objekt. Und du kannst sogar so fliegen, dass du nie wieder an den gleichen Punkt kommst. Also du kommst zwar dann ziemlich nah dran wieder an den gleichen Punkt irgendwann, aber du kannst ja so einen irrationalen Winkel, in so einem irrationalen Winkel losfliegen und...
Na, auf der Sphäre nicht.
Ja, du triffst irgendwie deine Bahn wieder, genau.
Du triffst deine Bahn wieder, ja. Aber diese Fragen, die gibt es auch auf den platonischen Körpern. Und da ist es tatsächlich spannender.
Ja,
da war das für den Dodekaeder ganz lange nicht gelöst. Also das ist irgendwie erst, also ob man so eckenvermeidende Bahnen machen kann, die sich nicht selber wieder schließen. Diese Frage war für den Dodekaeder lange ungelöst. Also sowas habe ich irgendwie nicht. Es sind spannende Phänomene, weil man ja schon sich wundert, wieso jetzt ausgerechnet der Dodekaeder so viel komplizierter sein soll als Tetraederwürfel so. Ne? Genau. Also da gibt es, das ist ein tolles eigenes Forschungsbereich. Tatsächlich auch erstaunlich einfache, ungelöste Fragen noch. Genau. Ja, haben wir noch was vergessen?
Ich habe noch ein Schlusswort. Und zwar, da können alle drüber nachdenken, während wir diese Sendung hier zu Ende produzieren. Also der Barbier rasiert alle, die sich nicht selbst rasieren auf dem Schiff, haben wir ja vorhin besprochen. Die Lösung ist, der Barbier ist eine Frau.
Das mag ich zu bezweifeln.
Funktioniert das?
Dass das eine Lösung ist.
Funktioniert das oder funktioniert das nicht? Wir freuen uns auf eure Leserbriefe.
Ja, Petra denkt schon,
Skype-Fenster hier, dass Petra jetzt alle Möglichkeiten durchgeht und guckt, ob das sein kann, ob das Sinn ergibt oder nicht.
Ja, das war jedenfalls keine politisch korrekte Aussage an die LGBT-Community da draußen.
Wie kann ich das jetzt korrekt sagen? Also der Barbier ist ein Kind.
Ich glaube.
Also wächst noch kein Bart. Dem Barbier wächst kein Bart.
Ich glaube, das ist eine bessere Aussage. Der Barbier hat keinen Bartwuchs.
Der Barbier hat keinen Bartwuchs, genau. Ich glaube, es gibt bestimmte, keine Ahnung. Ja, der Baby hat keinen Bartwuchs. Aber das klingt nicht so, ist nicht so offensichtlich nicht so in your face. Also vielleicht durfte ich jetzt diese Grenzüberschreitung nutzen, um
das
den Effekt zu erzielen.
Okay. Also gut, dann, wir haben das nicht weiter kommentiert. Jeder darf selbst schauen, ob er eine Lösung für das Barbierproblem findet. Und
die Lösung nimmt Bertrand Russell gern entgegen per E-Mail.
In einem anderen Universum.
In einem anderen Universum. Na dann, macht's gut.
Das war's für heute.
Ciao.
Ciao.